What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute von Tag 5, 6?
Tag 6.
Tag 6 von den Cannes Filmfestspielen 2026. Hier ist Patrick und neben mir sind in trauter Runde Lida.
Hallo.
Und Jakob.
Hallihallo.
Ja, wir haben allmählich fast Halbzeit erreicht. Gestern war der begehrteste Slot hier des Festivals. Das ist immer traditionell der Samstagabend und der wurde für James Grays neuen Film reserviert, einfach weil er eben auch ein gewisses Star-Aufgebot sich angeschickt hat. Wobei hier jetzt schon wieder also darüber diskutiert wurde, dass Scarlett Johansson nicht da ist. Aber ja, das überlassen wir anderen Podcasts, denke ich. Euch generell, wie geht's euch?
Ja, also gestern war so ein ziemlicher Fiebertraum. Ich war von 8 Uhr bis Mitternacht auf den Beinen, also beziehungsweise seit 6. Mein erster Film fing um 8 an und mein letzter hörte um Mitternacht auf. Also von daher war es wirklich heftig in jeglicher Hinsicht und erwirrend, aber es war kein schlechter Tag. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es deutlich ruhiger geworden. Also jetzt saß ich gerade ein paar, kann ich vielleicht eine kurze Anekdote erzählen, ich saß jetzt gerade ein paar Stunden einfach auf der Presseterrasse und brauchte so ein bisschen Auszeit und habe einfach ein bisschen was gelesen. Und es sind irgendwie gleich zwei Leute sind an mir vorbeigekommen und haben gefragt, was ich denn lese. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Anomalie, dass man hier einfach nur sich mal hinsetzt und was liest, was nichts mit Film zu tun hat irgendwie.
Entschleunigung auf dem Festival.
Entschleunigung, ja, ich habe auch gesehen, ich brauche jetzt gerade so ein bisschen, ich werde jetzt demnächst meine ersten Kritiken fertig haben und ich muss jetzt so ein bisschen runterkommen und jetzt auch heute schaue ich deutlich weniger Filme.
Ja, ich glaube, zum Thema Entschleunigung kommen wir später nochmal, wenn wir über Filme sprechen hier. Aber bis dahin, Lida, du scheinst mir immer genau das Gegenteil von Entschleunigung zu sein. Bei dir geht's immer Schlag auf Schlag. Wie geht's
genau
dir heute?
So, was Jakob so als Fiebertraum bezeichnete, ist so meine Realität seit dem ersten Tag hier auf dem Festival, weil ich fast jeden Tag seitdem 4 oder 5 Filme hatte und jetzt so ein bisschen meinen Plan angucke und es auch wirklich nicht leichter wird, weil, also dadurch, dass ich den ganzen Wettbewerb halt gucken will, das sind halt schon immer schon 3 Filme am Tag. Und dann ist es ganz oft so, dass ein bestimmter Film, also dieser Midnight-Film, den ich sehen will, morgens anfängt. Und dann habe ich eigentlich so einen kleinen Pausenmoment, aber weil ich da noch zu groggy bin, um zu schreiben, kann ich dann auch noch einen Film gucken. Und das wäre mir eigentlich viel lieber, wenn es andersrum wäre, dass ich mal ein bisschen schlafen könnte oder früher ins Airbnb. Aber diese morgens um 8 und abends um 10, diese Kombi killt mich wirklich.
Ich muss aus eigener Erfahrung sagen, mich strengt das, wenn ich jetzt einen Film schaue, weil ich mich auf nichts konzentrieren kann, so quasi nur so als Berieselung oder als Füller so, dass das meistens mich dann umso mehr anstrengt, weil oft sitze ich dann jetzt in einem Film, der jetzt nicht irgendwie meine erste Wahl war und dann oftmals ist es auch so ein totaler Durchschnittsfilm und oftmals finde ich es dann viel schöner, mal, keine Ahnung, am Strand spazieren zu gehen oder so.
Ja, ich denke für alle, die das hier schon länger mal hören bei anderen Festivals, wenn wir dort waren, euch ist das schon vertraut, aber vielleicht für einige, die vielleicht auch zum ersten Mal oder so hier wirklich das verfolgen. Man kann schon sagen, dass diese Wettbewerbsfilme ja oft auch nicht nur einfach aus Qualitätsgründen dort drin landen. Man denkt natürlich der große Wettbewerb und so weiter, aber es gibt hier wirklich auch eine eigene Festivalpolitik und so. Und je mehr man an Festivals teilnimmt, desto mehr merkt man auch, oder man hat zumindest Intuition, welche Filme man vielleicht besser einfach ja, beiseite lassen kann und denen man sich nicht widmet. Das ist so ein Prozess, den ich auf jeden Fall durchgemacht habe. Ich kann natürlich, Lida, deinen Ansatz verstehen, dass du so den ganzen Spiegel mitnehmen willst, um zu sehen, was reflektiert dieses Festival in diesem Jahr und so weiter. Und das, ja, finde ich auch aller Ehren wert, aber ich persönlich kann mir das nicht mehr antun, ehrlich gesagt. Ja, soweit so gut. Wir haben heute ja vielleicht erstmal etwas sehr, was auf den Bauch schlägt. Ich glaube, damit können wir anfangen. Marie Kreutzers Gentle Monster, den, ich glaube, Jakob und ich haben den beide nicht gesehen.
Nein.
Aber Lida, du wolltest uns davon berichten, auch weil es ja da eine ja, autobiografische Verbindung zur Regisseurin gibt, die eben zuletzt mit Corsage hier war. Der Film, der in Asa Tarigali vor ein paar Jahren und der Vicky Krieps dann auch den Preis gewonnen hat für die beste Darstellung. Ja, was ist denn dazu die Verbindung zu diesem Film?
Genau, also Marie Kreuzers Gentle Monster hat, also Marie Kreuzer, wie du schon sagtest, mit Corsage war ja ihr großer Durchbruch hier in Cannes. Auch so ein Film, wo es damals ganz unmöglich für mich zumindest war, eine Karte zu kriegen. Ich habe ihn dann auf der PV in Berlin kurz nach dem Festival gesehen. Und es kam dann schon, als der Film noch nicht mal im Kino gestartet war in Deutschland, diese Nachricht, dass einer der Darstellenden, nämlich Florian Teichtmeister, der den königlichen Gatten von dieser Sissy-Figur in Corsage spielt, angeklagt ist wegen Kinderpornografie. Also er soll über 50.000 Bildmaterialien runtergeladen haben und geteilt haben und weitergegeben haben. Er hat das auch gestanden. Also es gibt da keinen Zweifel, dass er schuldig war. Es wurde auch, also die Beweislast ist erdrückend. Also es wurde wirklich ohne, es ist nicht nur irgendwie, wenn jetzt sagen, ah, es ist ja wieder so eine Anschuldigung. Aber das ist aber, da wir gerade bei dem Kommentar, oh, es ist ja nur wieder so eine Anschuldigung, das hat tatsächlich ganz lange Marie Kreuzer gesagt, dass schon zu einem Punkt, wo es eigentlich sehr stark sich, also es ganz viele Gerüchte gab, es ganz viele Anschuldigungen und auch schon Hinweise darauf gab, sie immer noch gesagt hat, bis zuletzt, sie glaubt an seine Unschuld, bis es alles, bis er selber eben gestanden hat. Und nun hat sie einen Film, wo eine Musikerin, gespielt von Lea Seydoux, mit dem Vorwurf konfrontiert wird, also ihre Familienwelt aus Ehemann, so gemeinsamem Sohn und Häuschen auf dem Lande bricht buchstäblich zusammen, als eines Morgens die Polizei vor der Tür steht und alle des Mannes alle seine Elektro-Devices, also Handy, Laptop, iPad, alles beschlagnahmt. Und wir wissen alle genau, es gibt eigentlich nur ein Verbrechen, bei dem das gemacht wird, und das ist Kinderpornografie. Und das stellt sich dann auch sehr schnell heraus, dass er da angeklagt ist, und er hat noch am Anfang so ein paar fadenscheinige Ausreden, die sie dann auch mit aller Kraft glauben will, also wo man sich schon vor den Kopf schlägt und denkt, wie kann sie das glauben, wo dann auch der Film schon in Andeutungen immer signalisiert, das kommt raus, dass dieser, also dass dieses Argument vom Mann auch nur eine Ausrede ist und sie dann eben damit konfrontiert wird, dass immer mehr die Schuld sich verdichtet und sie auch mit der Frage konfrontiert ist, die sie bis zum Ende nicht richtig eindeutig beantworten kann, wurde vielleicht der eigene Sohn missbraucht, der ja auch in diesem Alter ist. Und das ist halt so eine Story, die so ein bisschen auch ihre eigene, also von Marie Kreuzer, der Regisseurin, reflektiert, denn wir sollen hier ganz viel Mitleid haben mit der Lea Seydoux-Figur, und das fiel mir ganz doll schwer.
Könntest du es noch weiter ausführen? Also warum fiel dir das schwer? Man kann es sich ja irgendwie schon vorstellen, dass man Probleme hat, Leute, die man kennt, so einer Sache zu bezichtigen und daran zu glauben, dass sie zu solchen Dingen fähig sind.
Ja, oder? Aber ich meine, es gibt ja auch diesen Punkt, wo man erstmal sagt, also dass sie sich selber so sehr als Opfer, also diese Seydoux-Figur sich selber so sehr als Opfer da sieht und dann so jammert, so, ach, ich kann jetzt nicht einfach aufhören, meinen Mann zu lieben und alles. Und wo ich mir denke, so, what the fuck? Also der Typ hat vielleicht deinen Sohn missbraucht. Der Typ ist ein totaler Perverse. Also was muss, das ist doch mit das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Also das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre selber Täter werden. Das wäre irgendwie das Einzige, wo man das noch in Anführungsstrichen so steigern könnte. Aber wenn man da nicht irgendwie mehr die Opfer sieht oder das Verbrechen, sondern sich einfach nur selber leid tut, so als ob der Mann irgendwie fremdgegangen wäre oder so, als ob das irgendwie so eine Affäre wäre, dann könnte ich es verstehen, wenn sie so in Selbstmitleid versinkt. Aber das ist wirklich überhaupt nicht verständlich. Und auch wenn sie dann so völlig fadenscheinige Argumente von ihm glauben möchte und dann auch den Sohn wieder mit ihm zusammenbringt, wo sie sagt, dann ist es ja nicht nur ihr Schicksal, sie setzt ja auch das Kind einem enormen Risiko aus, denn diese Gefahr besteht ja permanent. Also wenn der Mann zum Beispiel sowas sagt, er ist so Filmemacher, ja, das ist etabliert, und dann sagt er, oh, er hat ja nur für eine Doku recherchiert. Also jeder, der für eine Doku über Kinderpornografie auch nur die minimalsten Dinge wüsste, dass er sich nicht einfach Materialien runterladen und die schon gar nicht weitergeben darf. Da muss man nicht mal recherchieren, um das zu wissen. Also das sind so völlig dumme Argumente. Oder wenn er so sagt, er hat es ja nur wegen des Geldes gemacht. Und eigentlich weiß jeder, dass in diesen Foren kein Geld ausgetauscht wird. Also so völlig, ja, also so, man so wirklich merkt, sie möchte das glauben, und dass man eben da jetzt Mitleid haben muss. Nein, diese Frau verdient an diesem Punkt meiner Meinung nach kein Mitleid.
Also ist es so eine Art Entschuldigung.
Absolut,
absolut. Von Marie Kreuzer.
Total. Und es gibt ja noch, was das noch schlimmer macht, nämlich diese Apologetik nochmal steigert. Es gibt so eine Parallelhandlung, wo die ermittelnde Kommissarin in diesem Kinderpornografiefall ihr Vater ist ein bisschen dement und er hat so eine polnische Betreuerin, und der Vater belästigt immer die polnische Betreuerin und begrapscht die. Und die sagt schon mehrfach, wenn er jetzt damit nicht aufhört, werde ich gehen. Und dann irgendwann kulminiert das dann darin, dass der Vater tatsächlich versucht, sich zu vergewaltigen, und sie dann auch ihre Sachen packt und geht. Und dann versucht diese Kommissarin einmal das kleinzureden, was ihr Vater getan hat, und zum anderen ihr eben mehr Geld zu bieten, damit sie weiterhin bleibt und das hinnimmt. Und die Message davon, oder diese Implikation zumindest, ist, alle Frauen sind Komplizinnen, alle Männer sind Täter.
Ja, also man muss jetzt auch irgendwie, ich habe jetzt, wie gesagt, ich könnte jetzt mehr dazu sagen, wenn ich den Film gesehen hätte. Man muss natürlich, wenn man das Ganze jetzt auf Marie Kreutzer rückbezieht, was ja durch diese biografische Verbindung sehr, sehr eindeutig ist, muss man sich trotzdem die Frage stellen, ob daraus nicht so ein Opportunismus irgendwie klafft, weil es ist ja jetzt was anderes, wenn der eigene Ehemann sowas tut und wenn es halt einfach ein Schauspieler, mit dem man zusammengearbeitet hat, sowas macht. Also das ist ja was, ein ganz, ganz großer Unterschied irgendwie. Und zum anderen ist mir auch aufgefallen, dieses ganze Festival steckt irgendwie voller, ja, heftiges Thema, Trigger Warning und so, aber voller Vergewaltigungsszenen bisher. Also es gibt sehr viele Szenen, in denen sexuelle Übergriffe irgendwie einfach so eruptiert plötzlich einfach auftauchen irgendwie und teilweise auch irgendwie ohne Vorankündigung. Also das habe ich jetzt in mehreren Filmen hier irgendwie gesehen.
Ja, jetzt wo du sagst, es stimmt tatsächlich, ist mir jetzt selber nicht aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, ist es offensichtlich.
Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn man in so vielen Filmen ist und dann immer wieder so Echos wahrnimmt aus anderen Filmen, wo eine ähnliche Situation stattfindet oder ein ähnlicher Tathergang beschrieben wird, weil das, was du gerade erzählt hast, diese Situation mit der polnischen Pflegerin. Es gab so einen Film, den ich heute gesehen habe, La Gravida. Ist es?
La Gravida.
La Gravida, genau. Und da gibt es so einen Moment, als so ein Junge seiner Illusion beraubt wird, dass ihre Großmutter eine Affäre, sie war Hausangestellte, mit dem Mann hatte, der sie angestellt hatte. Und sie meint in dieser Szene eben, nee, also solche Affären gibt es normalerweise nicht. Das sind dann meistens Vergewaltigungen. Und daran musste ich gerade denken, als du das beschrieben hast. Ja, jedenfalls gibt es dazu noch was zu sagen. Wir haben jetzt noch nicht den Film so als, ja, Erfahrung selbst beschrieben.
Also die Bilder...
Und wir haben dann noch Jelle Hase, oder?
Genau, Jelle Hase spielt diese Kommissarin, die dann das Verhalten ihres Vaters zu entschuldigen versucht. Darstellerisch war der Film schon sehr stark. Ich fand auch insbesondere Jelle Hase stark, stärker als Seydou, die aber auch ihren Job gut macht. Wir haben sehr interessante Bilder von Judith Kaufmann, die das auch sehr schön einfängt. Dieses bürgerliche Milieu in diesem künstlerischen, kreativen Kreis, diese Familiendynamik, die erst auch noch ganz trotz einiger sichtbarer Probleme durchaus harmonisch und liebevoll erscheint. Also man hat den Eindruck, das Ehepaar und auch die Eltern zum Kind haben einen liebevollen Umgang, sodass dieser Einbruch da umso radikaler wirkt und sie hat so eine leicht gedämpfte, blasse Bildsprache, die auch fast schon so ein gewisses Nostalgiegefühl vermittelt oder so eine Art Melancholie. Also der Film ist visuell schon interessant, weil er trotzdem naturalistisch wirkt, aber als Story fand ich ihn nicht rund, weil es zum Beispiel auch immer wieder Implikationen gibt, die nie ausgearbeitet werden, nämlich diese Implikation des Motivs der Liebessongs, die von Männern verfasst werden und wo es dann immer solche Textzeilen gibt, so, hey Baby, alles was du brauchst ist meine Liebe, leg dich in meine Arme und vergiss, was ich getan habe. Also so Textzeilen, die sich ganz stark auf diese Situation beziehen lassen und Frauen quasi angeblich beibringen, verzeih dem Partner alles, nimm jeden Fehler des Partners hin, du brauchst den Partner, ohne den bist du nix. Aber das bleibt so unausgearbeitet und so unfertig und das reicht denn irgendwie nicht. Also das waren halt so viele, da gibt es auf ganz vielen Ebenen so unfertige Ansätze, sodass der Film am Ende einen halt sehr unbefriedigt zurücklässt.
Ja, und ich bin gerade wirklich noch mit dem Gedanken beschäftigt, den du gerade aufgebracht hast, Jakob, dass es ja, also ich will nicht sagen feige, ich will jetzt niemandem eine Feigheit unterstellen, aber das ist schon wirklich so ein Mechanismus, der sich vor manch anderen Fragen drückt, wenn man das auf die Familiensituation
absolut verschiebt. Absolut, das habe ich genau in meiner Kritik geschrieben. Es ist apologetisch und es ist feige und es ist eine Ausrede und es ist eine Fingerzeig auf andere Leute, um von eigenen Schuld abzulenken.
Ja, und vor allem, es klammert das Systemische aus, ne? Weil wir sind in so einer Unterhaltungsindustrie. Ich meine, es gibt immer mal wieder jetzt irgendwelche Vorkommnisse, wo Leute, die aus irgendwelchen Gründen gecancelt wurden, ne, dass die wieder auftauchen an irgendwelchen Premieren hier kann auch und so weiter. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich da irgendwie die perfekten Antworten habe, wie Leute wieder reintegriert werden in irgendwelche Systeme und so weiter. Aber dass man dieses ganze System mit dieser Klüngelei, dass man dem somit aus dem Weg geht und das alles ins Private schiebt auf eine gewisse Weise, stößt mir dann, ohne den Film gesehen zu haben, einfach nur so, wie du es beschrieben hast, sehr sauer auf.
Ja, nee, also ich hatte da auch ein sehr übles Gefühl bei dem Film. Nicht so sehr, weil der jetzt formal oder handwerklich solche Schwächen hat, sondern einfach wegen dieser ganzen Subtext. Kontext, Implikationen und diesem ganzen biografischen Hintergrund. Und dadurch kriegt der Film halt eine ganz andere Konnotation, die, wenn man jetzt sich vorstellt, das wäre ein rein fiktives Werk ohne einen Realitätsbezug, würde dieser Film ganz anders wirken. Dann wäre es auch kein guter oder perfekter Film, aber dann wäre er weit weniger problematisch.
Da gibt es ja jetzt eher eine Verbindung noch zu so einem Fall wie Pellicot als wirklich diesem Fall, den sie selbst erlebt hat, weil ja, es mehr um die Familie geht und so weiter. Nun gut, also das ist Marie Kreutzers Gentle Monster Wettbewerbsfilm. Wir gehen mal zu einem anderen Wettbewerbsfilm über, Ryusuke Hamaguchi, All of a Sudden. Und der japanische Titel ist noch ein bisschen länger, da heißt es eher Plötzlich fühle ich mich schlecht. Aber dieses Plötzlich, All of a Sudden, hat ein bisschen mehr Offenheit und man kann gewisse Dinge, die im Film passieren, auch noch unter diesem Gesichtspunkt behandeln. Wir haben es hier mit einer, ja, von einem Buch inspirierten Geschichte zu tun, weil Hamaguchi hatte so einen Briefwechsel gelesen, der in Japan relativ viel beachtet wurde zwischen einer Philosophin und einer Anthropologin. Und diese Philosophin hatte eben Krebs im Endstadium und sie ist auch mittlerweile gestorben. Ich denke, ihr Name ist Maoko Miyano und die Anthropologin ist Maho Isono. Es ist aber auch noch eine andere Adaption, könnte man sagen. Und zwar, es gibt hier dieses Konzept Humanitude. Und das behandelt im Prinzip ein neues holistisches Pflegekonzept, in dem man versucht, die PatientInnen aus verschiedenen, ja, Bereichen alle irgendwie zusammenzuführen und sie alle irgendwie ebenbürtig und mit viel Liebe und mit viel Zeit und so weiter zu behandeln. Und Jakob, willst du uns dann gehen weiter einführen in diesen Film?
Ja, also es geht. Der Film hat ja eine wahnsinnig simple Geschichte. Also es gibt da, jetzt laufen hier ganz viele Leute vor, aber ich glaube, das ist Javier Bardem. Also es ist jetzt gerade gerade ein bisschen zu laut. Also es geht um zwei Frauen. Es geht um Marie-Lou, gespielt von Virginie Efira. Sie ist eben eine von einer Oberärztin in so einer Klinik, die gerade dieses Humanitude-Vorgehen quasi erprobt und auch vorhat, es demnächst voll zu etablieren. Und sie behandelt mehr oder weniger stark oder Menschen, die entweder an Alzheimer leiden, beziehungsweise auch im Großen und Ganzen sehr, sehr alte Menschen. Also Menschen, die geistig einfach nicht mehr ganz vorhanden sind oder geistig stark eingeschränkt sind, die keine wirkliche Selbstständigkeit mehr haben können. Und sie hängt sehr an diesem, aufgrund einer persönlichen Vorgeschichte, hängt sie sehr, sehr stark an diesem Humanitätsprinzip fest. Und sie hat auch sehr viele systemische Gedanken dazu, warum dieses System rentabel ist. Und durch Zufall begegnet sie der anderen Frau, Marie, sie tragen denselben Namen. Marie kommt aus Japan, ist eben so eine Art alter Ego von dieser Philosophin.
Gespielt von Tao Okamoto?
Tao Okamoto, ja. Und bei einem Theaterstück sie wird zu einem Theaterstück eingeladen von ihr. Und beide Frauen kommen sich dann in so dem Herzstück des Films über einen Abend sehr, sehr nah. Im Sinne von, beide haben so ein sofortigen Draht zueinander. Beide entdecken so mehr oder weniger, dass sie beieinander sehr, sehr authentisch sein können, ohne sich zu verstellen. Ich glaube generell, dass bei Hamaguchis Film spielt ja die Idee von Performance immer so eine große Rolle. Und hier gibt es jetzt mehrere Ebenen an Performances. Mary Lou muss quasi diese Performance der Humanität, weil es ist letztendlich eine Performance, die man vor den Patienten hinlegen muss. Aber gleichzeitig gibt es immer in jeder sozialen Situation auch die soziale Performance und wir alle kennen diese Situation, wenn man jemanden kennenlernt, wo diese Performance einfach wegfällt, wo man das Gefühl hat, hier kann man sich jetzt entfalten, hier kann man jetzt irgendwie über alles reden. Und in so einem sehr, sehr langen Dialog geraten all diese Probleme oder geraten all diese Schwierigkeiten so sehr, sehr in den Hintergrund. Und dann wird es zu so einem Exkurs darüber, warum Humanität eine bevorzugende oder zu bevorzugende Art der Therapie ist oder der Behandlung ist, aber auch quasi sehr über die systemischen Probleme, warum das nicht umgesetzt wird und alles läuft auf diesen Kapitalismus zu und Marie zeichnet dann auch dieses Diagramm von einem, inwiefern, wie breitet sich sowas wie Kapitalismus eigentlich aus? Wie kann der Kapitalismus immer wieder gerade die Bereiche einnehmen, die ja eigentlich dazu da sind, ihm entgegenzutreten? Gleichzeitig aber, und weil Marie eben das alter Ego ist, leidet sie aber auch an Krebs im Endstadium. Deswegen wird diese neue Freundschaft zwar quasi ist von Anfang an
schlechten Stern oder
unterm schlechten Stern, genau, ja. Also ist schon im Schwinden sozusagen.
Und wie hat dir das zugesagt, Lida?
Ja, der Film war halt sehr langsam und ich musste so mit der Müdigkeit kämpfen. Er bewegt sich halt auch kaum vorwärts und dann vermacht er vor allem dieses Altern, dieses Dementsein und pflegebedürftig sein und den ganzen Pflegekomplex super dekorativ. Also nicht nur hübsch, nicht nur niedlich, sondern es sieht unheimlich kitschig und schön und zum Rahmen an die Wand wunderbar aus und so ist es einfach nicht. Diese Demenzstadium und Pflege und so, da gibt es ganz viele wirklich schlimme, hässliche, auch unangenehme Momente und man sieht nichts davon, nicht mal punktuell. Und es ging bei mir gar nichts. Und dann sieht man auch, es wird zwar dieser Konflikt zwischen diesem idealisierten System Humanität, wo das schon fast wie so ein Werbefilm dafür wirkt, das wird zwar angesprochen mit der Realität, wenn eine erfahrene Pflegerin sagt, und da bin ich ganz auf der Seite dieser Figur, die sagt, das ist in der Praxis gar nicht anwendbar, das können wir gar nicht machen, uns hier mit jedem Patienten 15 Minuten Zeit lassen, um den morgens zu waschen. Und das ist einfach die Realität in ganz, ganz, ganz vielen Pflegeeinrichtungen. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich will es auch gar nicht verteidigen. Da gibt es ganz viele Probleme. Aber man muss ja auch irgendwie das Ideal mit der Realität abgleichen und gucken, was möglich ist. Und auch wenn die andere Schwester ansprechen und sagen, was die Frühschicht nicht schafft, fällt auf die Nachtschicht oder die Nachmittagsschicht. Und dass all das ignoriert wird und einfach nur am Ende auch quasi diese erfahrene, etwas dickköpfige Schwester sieht, dass sie Unrecht hatte. Und das, finde ich, ist keine Problemlösung. Dann werden Probleme einfach nur negiert oder weggeschoben. Und letztlich hat sich dieser Film halt, also selbst die Krebserkrankung sieht schön und dekorativ aus. Und diese krebskranke Figur, ne, diese japanische Theaterregisseurin ist bis zum Ende super schön. Die sieht kein Stück krebskrank aus. Ne? Da ist so perfekt geschminkt bis zum Grab. Also so gut sehe ich nicht mal morgens früh um 7 aus, wie die noch im Endstadium von Krebs. Und das stört mich einfach. Das stört mich einfach total bei Hamaguchi an diesem Film.
Ja, je mehr ich über diesen Film nachdenke, das war einer der Filme, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Ich mag die letzten Filme, vielleicht nicht den ganz letzten, aber ich habe schon in vergangenen Episoden darüber geredet. Wheel of Fortune and Fantasy, Drive My Car und auch, ich habe noch einen anderen gesehen, den sehr langen, ich glaube, Asako 1 und 2 oder wie hieß der?
Der ist nicht so lange.
Okay, ich habe irgendeinen relativ langen, denke ich, noch gesehen. Aber ja, kommen jetzt nicht in den Sinn. Jedenfalls, je länger ich über diesen Film nachdenke, desto schlimmer ist der, desto weiter wird er durchgereicht. Ich stimme dem total zu, was du gesagt hast, Lida. Ich glaube, der heißt irgendwie Jardin de, also Garten der Freiheit oder so.
Ja, der Name ist auch schon so kitschig.
Also ich mein, wir haben es hier schon mit einer privilegierten Schicht zu tun. Das ist ja auch ein bisschen der Witz daran, beziehungsweise es ist ja ein Pilotprojekt, also es muss ja in diesem Rahmen irgendwie starten. Aber du hast vollkommen recht, das einzige Mal, dass es hier irgendeine Art von Schmutz in diesem Film gibt, ist, wenn in zwei Situationen die Tauben auf die Figuren kacken, aber selbst das glaubt man einfach nicht. Also dann
ist immer schwierig, wenn sowas wie die Scheiße dann noch so mythologisiert wird irgendwie. Das ist immer so ein. Aber da ist vielleicht der Bezug zu sowas wie Wim Wenders Perfect Days, den du gemacht hast, doch sehr passend.
Ja, genau. Ich habe den mit dem Wim Wenders-Film verglichen. Einfach auch, weil ich das Gefühl hatte, hier ist dieses Humanitude-Konzept, das ist so ein bisschen, das fungiert als Ersatz für diese Klos, die damals auch beworben werden sollten. Also das war ja damals eine Commission, die Wim Wenders da entgegengenommen hat und sollte eigentlich auch nur ein Werbefilm werden. Und so fühlt dieser Film sich jetzt auch ein bisschen an. Ich glaube Hamaguchi, dass er sich für dieses Konzept sehr interessiert und ich meine, er hat ja auch lange dafür recherchiert, hat Zeit in Frankreich verbracht und so weiter. Aber das, was ihn auch besonders stark macht, so Dialoge und so zu schaffen, auch das hat für mich nicht gut funktioniert. Ich glaube, die besten Szenen und die interessantesten waren für mich, du hast schon das Performative angesprochen, Jakob, und ich mochte, dass es so ein, zwei Szenen gibt, wo sich Figuren darüber erst nahe kommen können, dass es ein Publikum gibt. Es gibt die Theaterszene, als die Virginie Efira-Figur eben ins Theater geht und die Japanerin dort kennenlernt, auf der Bühne wirklich. Und sie redet mit ihr auf Japanisch und sie weiß, dass in diesem Moment kaum jemand verstehen kann, was die beiden miteinander teilen, und dementsprechend intim wird das auch. Gleichzeitig gibt es aber im Hintergrund das ganze Publikum. Wir haben später eine Szene, wo die antagonisierte Schwester die Lieder schon angesprochen hat, und das ist ja auch ein bisschen Quatsch, ja? Also die Frau, die Kritik daran übt, weil sie durch jahrelange Praxis einfach geschult ist und die Abläufe versteht, dass, wenn sie Kritik wird, wird sie von dem Film irgendwie als Antagonistin aufgebaut, was der Film versucht dann gegen Ende wieder zu kitten. Aber jedenfalls bei diesem Kittversuch mit der Protagonistin sprechen sie auch vor so einem großen Publikum und wir erfahren jetzt endlich mal etwas über diese Schwester, die jahrelang einfach stumm mehr oder weniger ihre Arbeit verrichtet hat. Und das mag ich zumindest zum Ansatz, dass man sich manchmal nicht im Privaten wirklich näher kommen kann, sondern es muss so eine Art Performance geben, die es erlaubt, dass man sich auch anders verhält, weil man einen anderen Ansatz hat und man wirklich zuhören muss in diesem Moment. Und ich glaube, bei solchen Beobachtungen ist Hamaguchi eigentlich am stärksten, wenn das Performative und das, ja, ich werde jetzt nicht sagen das Reale, aber irgendwie einen Grad von Wirklichkeit zusammenfinden.
Ja, also ich stimme euch allen zu mit allem, was ihr sagt. Ich will aber trotzdem jetzt hier verhindern, dass dieser Film jetzt hier komplett abgewatscht wird irgendwie. Ich respektiere diesen Film schon sehr. In seinem ganzen theoretischen Ansatz, auch in seiner Inszenierung. Bei Hamaguchi spielt ja immer die Zeit so ein bisschen auch eine Rolle. Dieser Film ist mit 197 Minuten mal wieder wahnsinnig lange. Und ich habe sein Kino immer sehr, sehr geschätzt dafür, dass er sich so viel Zeit nimmt. Und ich finde auch, und da sind wir jetzt wieder dabei, dass es eine Konvention des Kapitalismus ist, zu meinen, wir haben immer nur 2 Stunden höchstens für einen Film Zeit. Die aktuelle Gegenwart beweist mir wahrscheinlich das Gegenteil, weil Filme werden immer länger. Der Wettbewerb hier ist ein Indikator dafür. Aber dass quasi längere Zeit und längere Laufzeit, dass es erlauben, dass man Szenen auch ausspielen lassen kann.
Nur kurz dazu, das Thema Zeit ist ja auch schon wieder dadurch präsent, dass wir hier so eine Diary-Struktur haben, die wir auch schon bei dem Radu-Jude-Film haben und bei dem Fukada.
Auch bei Fukada, ja.
Genau.
Also hier gibt es immer mehr Sachen, die sich überlappen. Und gerade das kostet er eben in solchen Szenen, wie in der Begegnung zwischen den zwei Frauen, kostet er das voll aus, weil er schafft es wirklich, diese Begegnung in all ihrer Fülle und all ihrer Neuheit sehr, sehr gut darüber zu bringen. Und man bekommt wirklich das Gefühl, man sieht hier wirklich zwei Menschen, oder man hat das Gefühl, das sind jetzt nach einer gewissen Zeit zwei Menschen, die sich schon sehr, sehr lange kennen, obwohl sie sich ja gerade erst begegnet sind. Also, und ich finde, gerade dafür eignet sich Hamaguchis Kino sehr, sehr gut, so was Undarstellbares wie so eine entstehende Beziehung so auf einmal glaubhaft zu machen oder vor einem manifestieren zu lassen. Nichtsdestotrotz ist jetzt mit diesem Film irgendwie auch der Punkt erreicht, wo er das leider dann auch zu weit treibt. Ich hatte mir dann irgendwann gehofft, dass dieser ganze Mittelteil, auch das mit dem Kapitalismus-Flipchart, als ob das quasi dieser ganze Film wäre. So, dieser ganze Film könnte eigentlich nur diese Begegnung zwischen den beiden Frauen sein. Und gerade in so einer Begegnung steckt ja schon so ein utopisches Potenzial in so einer bedingungslosen Verständlichkeit, die auch über eine Performance läuft, weil bei jeder neuen Begegnung steckt trotzdem eine Performance drin. Das ist ja
auch bei jeder alten.
Auch bei jeder alten, klar, letztendlich können wir da nicht rauskommen. Und ich finde, gerade darin steckt das utopische Potenzial. Aber das Problem an dem Film ist, er will dann doch irgendwie die ganze Welt retten, habe ich das Gefühl. Und dadurch klaffen dann leider sehr, sehr viele blinde Flecken in diesem Film, der ja wirklich trotz allem sehr, sehr zeitgemäß ist. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig kontemporärer Film. Zum einen, weil gerade durch das Setting sind ja gerade solche Pflegeberufe werden immer präsenter im Kino zum Beispiel. Das geht hin zurück auf, kann man zurückverfolgen jetzt auf Heldin zum Beispiel, letztes Jahr bei der Berlinale. Wir hatten aber auch
Palliativstation,
definitiv. Aber
Claire Simon hatten wir auch.
Claire Simons Our Body. Und natürlich De Humani Corporis Fabrica von Lucien Castaing-Taylor und Verena Paravel, der ja gerade das so ein Augenmerk darauf nimmt, was das für eine Belastung für so ein chirurgisches Team ist, sich jeden Tag so viel kümmern zu müssen und halt das jeden Tag Leben zu retten. Das ist natürlich jetzt nicht ganz dieselbe Situation, wie jetzt in so einer Pflegestation für ältere Menschen, wie jetzt die Chirurgie. Aber trotzdem ist es vergleichbar und das ignoriert Hamaguchi halt leider völlig. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, er macht aus dieser Pflegekraft, Florenz heißt sie, glaube ich.
Sophie,
ganz falsch. Sophie, macht er jetzt keine Antagonistin. Ich hatte schon das Gefühl, dieser Film nimmt diese Figur dann doch ernst, bis zu einem gewissen Grad. Aber gerade das ist das Perfide leider an diesem Film. Der Film muss dann, ist sich irgendwie dann doch bewusst, so ganz geht diese Utopie nicht ganz auf. Also müssen wir jetzt so eine Kontrapunkt, müssen wir jetzt irgendwie doch noch integrieren. Und gerade dadurch bestätigt sich ja gerade dieses Kapitalismusdiagramm irgendwie so. Alles, was außerhalb von einem System ist, muss dann irgendwie integriert werden in irgendeiner Weise. Und alles muss dann doch, selbst die Kontrapunkte müssen irgendwie innerhalb von so einem utopischen Argument dann auch verwirklicht werden. Also wir brauchen auch einen utopischen Blick auf eine Gegenposition. Und ich hatte auch während des Schauens so das Gefühl, dass es sehr ermüdend langsam wirkt. Also ich hatte bis zur Hälfte das Gefühl, das wird jetzt so einer meiner Lieblingsfilme des Wettbewerbs. Aber je länger er ging, desto mehr habe ich mir gedacht, es ist hier einfach alles zu viel Friede, Freude, Eierkuchen. Es muss hier, irgendwas muss hier passieren und es tut leider nichts.
Ich habe noch ganz viel zu sagen, aber vielleicht lasse ich Lida erstmal in Vortritt, falls du noch was zu ergänzen hast zu dem Film.
Ja, eigentlich nicht so viel, aber auch, dass ich diese ganzen Elemente, etwa dieses Schauspielerelement, was immer da wieder reingebracht wird, nicht so richtig ausgleichen. Also man hat das so und es hängt so ein bisschen in der Luft, dieses Performance-Stück, was immer wieder gebracht wird. Aber wie jetzt Kunst wirklich als therapeutisches Element zum Beispiel dienen kann oder als kommunikatives Element, wird nicht richtig vermittelt. Oder wie man Krankheit durch Kunst ausdrücken kann und leiden. Und dann gibt es noch diese Figur von dem geistig beeinträchtigten Sohn der Regisseurin, die da immer so durch den Film läuft, aber auch keine richtige Funktion hat. Und das klingt jetzt fast ganz, ganz grausam, aber die wirkt wirklich nur wie so ein Anhängsel. Also gar nicht wie ein richtiger Mensch in dem Sinne mit einem ausgereiften Charakter, sondern einfach nur wie so ein, ja, jemand, der so ein bisschen so auch dieses Ideal vom fröhlichen, alle Herzen erweichenden, geistig Behinderten, das finde ich durchaus problematisch. Und auch diese Gleichstellung von Demenz, Krankheit und geistiger Beeinträchtigung finde ich schwierig bis problematisch. Also ja, einfach ein Film, der wunderschön aussieht, aber inhaltlich nicht so toll ist, gerade weil er eben so perfekt aussehen will.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass man kann ja sagen oder man muss hier irgendwie so eine Form von Restriktion irgendwie, muss man auf, hätte man auf Hamaguchi irgendwie auflegen können, weil wofür ich diesen Film respektiere, ist ja, also erscheint für mich so das Ergebnis von so einer ganz, ganz tiefen Verzweiflung eigentlich zu sein, von einer Verzweiflung, die in der Gesellschaft in den letzten paar Jahren unfassbar klafft. Das ist die Frage, warum leben wir nicht in einer besseren Welt? Warum, obwohl wir ja die Mittel dazu haben? Und ich finde es wahnsinnig beachtlich, dass hier jetzt so eine Utopie schon vorgeschlagen wird. Ich verstehe, dass sie nicht gefunden wird, aber alleine der Versuch, den respektiere ich. Aber gerade das Problem ist aber, der Film will diese Utopie dann auch durchsetzen und es nicht nur bei dem utopischen Potenzial, der in Ansätzen ja zu finden sein könnte, belassen. Also die wahre Utopie, und das lernt man so zum Beispiel aus den Filmen von Strub und Ullier, ist ja eine, die eigentlich nicht dargestellt werden kann, sondern eine, die nur im Zuschauer existieren kann. Weil sobald eine Utopie dargestellt wird, wird es was Didaktisches, wird es zu was Obtruiertem, wird es zu Propaganda, könnte man sagen.
Jameson hat gesagt, dass die Utopie eigentlich das ist, das Streben nach der Utopie, das ist der utopische Moment. Ja, ich wollte nur noch anmerken, dass hier ja dieses eine Zitat ganz zentral ist für den Film, viewed from up close, no one's normal. Und das Problem, das ich hatte, ist, es alle Figuren sind so furchtbar normal. Also die beiden Figuren haben ja gar keine Kanten oder so. Und was Lida gesagt hat, alle PatientInnen und so weiter, alle ResidentInnen, die dort wohnen, die sind halt nur Props irgendwie. Die bekommen keine Persönlichkeit zugestanden. Und was ich vielleicht auch noch anmerken werde, erst einmal dieses ganze, je länger der Film ging und je mehr da so dumm gelächelt wurde die ganze Zeit, ich habe irgendwann eine Krise bekommen, wirklich. Also ich mag ja Filme, wo die Spannungskurve oder wo die Dramaturgie einfach komplett ignoriert wird. Aber wenn ich die ganze Zeit so dumm angegrinst werde und diese Performativität der Figuren auch nicht mal besonders reflektiert wird dann in diesem Alltag selbst. Also nicht mal irgendwie so ein Moment wie bei Radu Judea, wo man merkt, da wird erstmal so ganz lieb Spiel gemacht zur Patientin, aber dann im Hintergrund gibt es irgendeine, ich weiß nicht, gibt es irgendwie mal zumindest einen kleinen Ausbruch oder so, ja, weil es sind nun mal Menschen und man muss auch irgendwie mal was rauslassen, ja. Aber was ich zumindest dem Film noch anmerke, was er vielleicht versucht haben könnte, wäre hier dieser Einklang von Polity und Policy und dass es eben nicht zusammengeht. Ne? Wir haben Polity, die ganze Struktur dieses Unternehmens und wie wir dann immer wieder hören, dass die Investoren drohen, Gelder zu streichen, wenn das hier alles nach hinten losgeht. Und wir haben aber gleichzeitig den mehr oder weniger detaillierten Blick auf die Art und Weise, wie dieses neue Konzept irgendwie etabliert werden kann. Ja, das sind so Dinge, die ich aufgreifen würde, wenn ich mich noch weiter mit dem Film beschäftigen würde. Aber ja, ich glaube, wir müssen weiterkommen.
Also ich habe das Gefühl, für alle, die dazuhören, wir meckern hier schon sehr, sehr viel während dieses Festivals. Ich glaube, ich spreche uns allen aus der Seele. Dieser Wettbewerb lässt bis jetzt sehr zu wünschen übrig.
Ja, ist kein starkes Jahr, kann man nicht anders sagen.
Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Filme, die wir gut fanden, okay? Und ich würde jetzt hier gerne einen Alternativvorschlag gegenüber dem Hamaguchi machen, nämlich La Libertad Double von Lisandro Alonso. Hatten wir vor 3 Jahren eigentlich über Eureka geredet? Ich glaube nicht.
Nee.
Ja, wir haben nicht über Eureka geredet. Eureka war ja, Lisandro Alonso ist so ein ganz bekannter Vertreter aus dem transzendentalen Cinema.
Aus Argentinien.
Aus Argentinien stammt der Mann. Eureka war ein Projekt, an dem er 10 Jahre gearbeitet hat. Es war eine wahnsinnig global überspannende Produktion.
Und so ein bisschen vielleicht mit Griesebach vergleichbar in der Hinsicht, dass sie sich mit so einer Community vertraut macht, dort sehr viel Zeit verbringt und fast schon ethnografische Züge in seine Filme einbringt.
Ja, sein neuer Film ist jetzt eine Reaktion darauf. Er hat den quasi, weil er den Rahmen wieder mal etwas verkleinern wollte, gedreht. Und seine Filme, man sollte vielleicht zur Einführung sagen, Lisandro Alonsos Filme sind nicht an einem Narrativ interessiert. Das sagt er immer wieder, Story interessiert ihn einfach nicht. Es interessiert ihn nur darauf, Menschen oder Gegebenheiten zu beobachten und dann quasi herauszufinden, was daraus entsteht. Es sind jedoch keine Dokumentarfilme, muss man dazu sagen. Also es sind gespielte Szenen, aber es geht eher darum, dass so eine Entourage, eine Situation etabliert und dann einfach schaut, was daraus entsteht. Und dieser Film jetzt, La Libertad Double, ist ein Legacy-Sequel zu seinem ersten Film La Libertad. Das ist ein Film, der 2001 entstand, den er mit einem Mann namens Misael Salvadero gedreht hat. Und dieser Misael Salvadero hat er gecastet als ein Holzfäller oder so eine Art Eremiten, ein junger Eremit, der irgendwo im Wald eine kleine Hütte, oder es ist nicht mal eine Hütte, es ist mehr so eine Art Camp, was er irgendwie hat.
Ja, in La Pampa, der zentralargentinischen Region.
Und dieser Mann wird bei seinem ganz normalen Tagesablauf einfach gezeigt. Er hackt andauernd Holz, er muss sich Essen zurechtmachen, er geht umher wandern und das alles wird nur
defekiert.
Ja, das auch. Das alles, was wir sehen, ist so eine Art einfach ein Ablauf von so einem Leben und das alles wird gerahmt durch diesen Titel Freiheit. So im Sinne von, ist das hier Freiheit, was wir sehen? Also es geht hier darum, hier geht es auch um eine Utopie, genau wie bei Hamaguchi, darum, wie kann man noch komplett abseits der Gesellschaft leben? Und dieser neue Film La Libertad Double, also die zweifache Freiheit. Er heißt nicht La Libertad 2, das hat er auch betont, weil er gesagt hat, das klingt eher wie so ein Fast and the Furious Sequel, wenn er ihn jetzt so genannt hätte. Aber es ist eine Fortsetzung, weil wir begegnen Misael nach 25 Jahren erneut und er lebt immer noch genau dasselbe Leben. Wir sehen ihn in der ersten Einstellung am Feuer sitzen, genauso wie in der letzten Einstellung aus dem ersten Film.
Und auch in der ersten Einstellung des ersten Films.
Und auch des ersten Einstellungs, genau. Und er lebt immer noch genauso wie vorher. Er ist sichtlich gealtert, er hat jetzt inzwischen ein Radio und hört ab und zu mal Musik. Das scheint
er hatte
so,
damals auch schon ein Radio.
Er hatte damals, ja, okay, es ist ein bisschen her.
Ja, so ein Transistorradio, so ein ganz altes Ding.
So ein ganz analoges Transistorradio, genau. Und er hackt immer noch fleißig sein Holz. Er scheint nicht mehr ganz so viel zu defigieren.
Ja, dieses Mal uriniert er.
Es stimmt, er uriniert an einer Szene fleißig. Und man denkt erst so richtig, das ist jetzt genau der erste Film nochmal. Aber dann passiert es tatsächlich, dass seine, also er hat jetzt irgendwie wohl scheinbar soziale Kontakte. Es gibt da einen Mann, der den Zaun zurecht macht und dort die Zäune spannt, dem er auch scheinbar häufiger Holz liefert. Und da scheint es irgendwie so eine Art leichte Verbindung, so eine leichte Freundschaft, vielleicht auch nur Arbeitsbeziehung zwischen denen zu geben. Wobei man jetzt hier von Arbeit im Herkömmlichen natürlich nicht reden kann. Hier geht es nicht um Lohnarbeit, sondern hier geht es nur darum, Holz für halt Wärme zu sammeln.
Ja, es ist dieses, bei Arendt ist doch dieser Unterschied zwischen Labor und Work, und hier ist es sozusagen Labor, also das, was hauptsächlich des Selbsterhaltes zugutekommt.
Genau, ja, das ist ja das Leben des Selbsterhaltes, und letztendlich wird er in diese doch recht klassisch narrativ konventionelle Situation zurückgeworfen. Misael muss sein Leben ändern, weil seine Schwester, die scheinbar geistig eingeschränkt ist oder an irgendeiner Art von Krankheit leidet, muss, weil die Praxis, in der sie untergebracht ist, subventioniert wurde, wird sie daraus entlassen, und nun muss sich
Weil sie jetzt nicht mehr subventioniert wird, die Klinik.
Ah, ja, genau. Meine ich, sorry. Mhm. Genau, weil sie nicht mehr subventioniert wird, wird sie entlassen, und Misael muss sich jetzt um seine Schwester kümmern, die auch von der echten Schwester gespielt wird, von dem Mann, also von Misael Salvadero. Und dann quasi muss er sie bei sich aufnehmen, und wir sehen, jetzt muss sich sein Leben in einen, jetzt kann er nicht mehr dieses Leben wahrscheinlich leben, was er vorher gehabt hat, sondern jetzt muss er sich um jemanden kümmern. Und jetzt stellen wir eigentlich so fest, dass dieser Begriff Freiheit vielleicht, so wie wir ihn im ersten Film definiert haben, so eine ganz egoistische Konnotation ist. Das heißt ja, es gibt ja, ich glaube, Janis Joplin hat das gesagt, Freedom is just another word for those who have nothing left to lose. Und das ist ja eine sehr schöne Beschreibung, die man auf diese Beziehung, die ja auch sehr, sehr eigentlich in ihrer Abwesenheit erzählt wird. Wir erfahren fast nichts über die beiden. Wir erleben das nur anhand ihrer sehr, sehr eingeschränkten Interaktion. Aber was diesen Film so groß macht in meinen Augen, ist, wie er dieses In-der-Welt-Sein von diesen beiden Figuren dann, also gerade dieses, es gibt immer wieder die Einstellung, die Figuren verschwinden immer langsam in den sehr statischen Einstellungen. Es ist eine wahnsinnig präzise Mise-en-Scène, die hier gemacht wird. Und im Unterschied zu Hamaguchi habe ich das Gefühl, erleben wir hier halt auch Zeit, aber halt eine fortgeschrittene erzählte Zeit und nicht eine fortgeschrittene oder expandierte Erzählzeit. Und im Unterschied zu Hamaguchi wird hier auch eine Utopie vielleicht etabliert, aber auch in Frage gestellt in der Form. Und im Unterschied zu Hamaguchi, wir erleben hier eine pflegebedürftige Person, aber wir erleben sie wirklich. Wir erleben sie in ihrem Wirken und in ihrem Umfeld, und wir bekommen vor allem ein Gespür für diese Person. Es gibt dann ganz am Ende das Szenario, wo die Figur verschwindet. Und in sehr vielen Filmen wäre es ja jetzt so, dass wir total besorgt werden um diese Figur. Aber das stellt sich hier überhaupt nicht ein, weil wir durch die Bildsprache und wie uns diese Figur kommuniziert wird, der Figur völlig vertrauen. Und das ist eine Form von unausgesprochenem Verständnis, die diese Art von Slow Cinema groß macht und die vielleicht auch in der Form nur durch so eine Art von Film zu leisten ist.
Ja, ich fand den auch ganz toll und ich glaube, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist der noch in mir gewachsen. Man kann auch hinzufügen, dass der auf 35 mm gedreht ist. Ich hatte leider nur die Chance, also ich habe den ersten Teil 2 Wochen oder so vor dem Festival gesehen, deshalb ist er noch bei mir sehr frisch im Gedächtnis. Der ist aber einfach nicht zu finden im Internet. Also man kann diesen ersten Teil nicht finden, man kann ihn nur in so ganz schlechter Qualität finden. Deshalb habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob der erste auch auf 35 war oder vielleicht sogar auf 16 damals noch.
Ja, Patrick, ich hätte ihn dir schicken können. Okay. Ich habe den auf der Festplatte.
Ah, okay, na gut. Was ich noch hinzufügen wollte ist, es hat mich ein bisschen an diesen Direct Action erinnert, in der Hinsicht, dass ja die Frage im Raum steht, als die Schwester ankommt zu seinem Shack, ja, zu seinem Schuppen dort, fragt sie ihn, is that all yours? Also dieses ganze Land dort, und er sagt, nee, also wie könnte das mein Land sein? Ja? Und da merkt man schon, was für ein Verständnis in ihm kursiert. Aber was wir dann schon merken ist, dieses Land gehört ihm auf eine ganz spezielle Weise. Und das ist, die wird durch die Arbeit erschlossen, die wird durch die Prozesse erschlossen, die er Tag für Tag, also er bearbeitet dieses Land und dadurch eignet er sich das in gewisser Weise an. Und der Filmemacher eignet sich diese Arbeit in gewisser Weise an oder zumindest parallelisiert er sie, weil man oft merkt, dass diese statischen Einstellungen gar nicht wirklich statisch sind, weil sich die Kamera dann am Ende doch ein kleines Stück bewegt und man merkt, okay, die wird die ganze Zeit kontrolliert. Hier gibt es eine ganz große Kontrolle über diesen Film. Ja, ich könnte jetzt noch viel darüber sagen, aber ich weiß, dass wir fortgeschritten sind.
Ganz kurz noch. Würdest du sagen, es ist mehr ein optimistischer oder mehr ein pessimistischer Film? Weil der zentrale Element ist ja, dass dieses sehr schöne Verhältnis zur Natur oder dieses, es gehört ihm das Land auf einer höheren Ebene im Sinne von, er ist Teil des Landes. Mhm. Also er besitzt es nicht, sondern er ist Teil davon. Würdest du aber sagen, dass ja dadurch, dass jetzt so diese Schwester mit Familie als soziale Situation und in dem Fall ja auch eine wirklich eine Pflegesituation, dass es dieses Verhältnis stören wird oder geht es jetzt eher darum, dass der Film antizipiert, sie müssen jetzt einen Weg finden, um quasi trotzdem diesen Bezug zur Welt weiterhin zu erhalten?
Ich glaube, in meiner Antwort würde ich ein bisschen das Ende des Filmes verraten. Ich will nur so weit gehen zu sagen, dass diese, und du hast es auch schon anklingen lassen, dass der mentale Zustand der Schwester eigentlich relativ im Unklaren gelassen wird. Wir wissen gar nicht wirklich, wie beeinträchtigt sie ist, weil sie scheint eine ganz besondere Intelligenz zu haben und sie scheint die Situation eigentlich sehr gut zu verstehen. Und ich habe das so gelesen, dass das, worauf der Film ein bisschen hinausläuft am Ende, dass das mit ihrem Verständnis der Gesamtsituation zu tun hat und die Entwicklung dort dadurch getrieben sind.
Ja, also darin kann man jetzt auch was, also ich muss sagen, ich fand diesen Film wahnsinnig, gerade die letzte Einstellung, ich fand diesen Film wahnsinnig berührend vor allem.
Ich auch.
Weil ja, in einer gewissen Weise ja so ein Verständnis dann auch trotzdem etabliert wird und man ja das, sich die Frage stellt, vielleicht ist es trotzdem das Beste, wenn zwei Menschen getrennte Wege gehen irgendwie.
Und weil wir jetzt schon so viel geschwafelt haben, Jakob, du und ich, will ich auch nochmal Lieder ins Boot holen. Und hättest du auch noch einen, über den du vielleicht etwas Positiveres zu sagen hättest, einen Film, damit wir ein bisschen, also muss auch nicht sein, ne? Wir können auch kritisch weiter.
Also tatsächlich denke ich noch so ein bisschen nach über den neuen von Quentin Dupieux. Und ich kann auf jeden Fall, auch wenn ich werde mit Quentin Dupieux einfach nicht so richtig warm, ne? Das hat sich in vielen Filmen herausgestellt. Andererseits denke ich, dass er Quentin Dupieux-Fans durchaus Spaß machen könnte. Man könnte diesen Film so ein bisschen zusammenfassen, so Kristen Stewart ist und irgendwann platzt Woody Harrelson nicht der Kragen, sondern der Bauch. Mhm. Und parallel gibt es dazu noch irgendwie so einen alten Horrorfilm, der so an Creature from the Black Lagoon erinnert. Und das war's. Und bei Quentin Dupieux macht es Sinn und ich bin gespannt. Und auf seinen zweiten Film, er hat ja hier zwei Filme, nämlich der andere ist animiert und ich glaube sein erster Animationsfilm.
Ja.
Und dann vielleicht sagt man was dazu, wenn man die beiden im Doppelpack hat.
Darauf bin ich sehr gespannt, weil die Animation ja so aussieht wie Sims 1 oder so, Sims 2, diese Grafik von damals, ja.
Diese ganz alte Computerspielgrafik.
Vielleicht, also ich fand den Dupieux-Film auch gut. Ich finde, der war so mehr auf dem Niveau von so einem Sketch, der einfach sehr, sehr lange geht. irgendwie in dem klafft auch sowas sehr, sehr Berührendes oder so eine Abhandlung über Familie irgendwie auch, die sich auch erst durch diesen ganzen Schwachsinn, den er einem erst wie immer an den Kopf wirft, erst ergibt. Und deswegen auf dem Papier fand ich den sehr gut. Das Problem war nur, der Film ist sehr kurz und ich fand ihn trotzdem relativ lange. Also ich, bei Dupier ist immer so ein bisschen die Frage, er scheint sich bewusst zu sein, dass seine Konzepte, they should never overstay their welcome sozusagen. Deswegen sind seine Filme auch kurz, aber manchmal tun sie es halt leider doch. Also er hat viele Ideen, nicht alle davon funktionieren, aber gerade dieser Film, der ja durch dieses konstante in sich reinmampfen, das wir hier ja zu Gesicht bekommen, oder auch durch diese Begegnung zwischen innen und außen. Also es gibt dann ja irgendwann die Szene, wo Woody Harrelson auf die Straße geht, um eine Zigarette zu rauchen und hinter ihm bricht dann die Hölle los, weil ja, so ein Straßenkampf ist.
Genau, das so ein kleiner Protest vor, wo dann so der vorher der Portier noch sagt, dass ja die Demo wird nachher vorbei sein. Und dann sieht man es da draußen so eine richtige, wie du so sagst, so Straßenschlacht in Paris tobt und das Hotel davon aber vollkommen unbeeinträchtigt scheint. Also alles nur draußen bleibt und man sich halt wirklich diese Grenze spürt, so diese eine Gesellschaft, die quasi eine Apokalypse zudriftet und dann gibt es so eine gewisse Elite oder etablierte Oberschicht, die davon völlig unberührt bleibt und einfach ihr Leben weiterführt. So, es ist völlig egal. Also das fand ich schon einen sehr netten Kommentar.
Ich habe das Gefühl, dass der Film sehr, sehr viele metaphorische Dualitäten gerade durch solche Trennungsprozesse macht. Also es geht darum ja auch, dass diese Vater-Tochter-Dynamik eingeführt wird, dass er sich beschwert, dass sie ja sein Klo benutzt hat, weil sie haben ja eine Suite und jeder hat seinen Teil und er beschwert sich am Anfang, nein, das ist mein Badezimmer sozusagen. Aber gleichzeitig geht es ja dann doch darum, dass quasi die Körper der beiden irgendwie miteinander auf einer höheren Ebene interagieren scheinen oder miteinander verbunden sind. Also ja, der steckt, glaube ich, thematisch sehr, sehr viel drin in dem Film.
Meine Frage noch dazu, war die Reaktion des Publikums, waren die positiv? Gab es viel Gelächter? Weil bei ihm scheiden sich ja echt die Geister, ne?
Also ich muss dazu sagen, das Kino, das war halt morgens früh hier in diesem kleinen Agnes Varda Kino, was so ein bisschen entrückt auf dem Dach liegt. Und das ist immer sehr leer, was durchaus vorteilhaft ist, weil man immer eine Karte kriegt oder weiß, man kann immer rein. Aber ich habe nicht viel Gelächter gehört. Also nee, Jakob, nee, war nicht viel Gelächter. Also definitiv nicht.
Nicht so viel, nee. Ich hatte das Gefühl, dass ich so mit einer der am häufigsten gelacht hat.
Na gut.
So wie bei Radu Jude.
Ah ja. Aber das ist doch ein schöner Punkt, um zu enden hier, denke ich.
Aber ich finde ja auch, bei Dupieux lacht man oft nicht so laut, sondern man lacht mehr, wenn man lacht, in sich hinein. Also es gibt ja auch mal Momente, wo ich schmunzeln musste, wie bei dem Hausflur, dem Hotelflur in Dali, dem Endlos Lang.
Ja, das war ganz groß.
Aber da lacht man halt auch nicht so laut raus. Also zumindest ich nicht. Das grinst man mehr so.
Das ist bei mir auch so, ja. Genau.
Ja gut, okay, ich musste da auch sehr lachen.
Außer Jakob.
Aber gut, da bin ich vielleicht auch anders. Aber dieser Hotelflur aus Dali, der ist so sein Meisterwerk irgendwie von seinen letzteren Firmen, ja.
Ja, und definitiv das, was sich am besten zu so einem GIF oder so eignet wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Gut, dann war es soweit von Tag 5 oder 6? Was war es nochmal?
Tag 6.
Und morgen werden wir dann hoffentlich uns wieder zusammenfinden, um über Paper Tiger zu reden, den James Gray Film. Und den Rest, ja, das werden wir noch sehen.
Also, der Rest ist Schweigen.
Genau, bleibt immer spannend.
Dabei bleiben wir jetzt auch. Ciao,
Macht's gut.
Ciao.